Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Die hitzigen Temperaturen schlagen sich offensichtlich auch in der heimischen Politik nieder, ob es nur das Wetter ist oder ob da zumindest in der schwarz-rot-pinken Koalition schon erste Gewitterwolken hochziehen. Das wollen wir heute im Montagsduell einerseits zwischen Nico Kern, Unternehmer und Sohn des ehemaligen Kanzlers Christian Kern und Heimo Leposchitz, Berater von FPÖ-Politikern und früherer FPÖ-Kommunikationschef, hallo. Ich fange an mit dem Streit jetzt um Häftlinge. Das klingt jetzt ein bisschen sonderbar, aber die Justizministerin, die Frau Sporer, hat der SPÖ, hat irgendwie, weil die Gefängnisse aus allen Nähten platzen, den Plan, mehrere hunderte Insassen freizulassen, und die ÖVP zeigt sich, und ich drücke das jetzt freundlich aus, etwas pikiert, weil sie sagt, das sei mit ihr nicht abgesprochen.
Ja, also das, was die ÖVP sagt, das ist das, was die ÖVP sagt und nicht zwangsläufig, was die Wahrheit ist. Weil was ich vernommen habe, ist, dass die ÖVP das keinesfalls blockieren wird und jetzt wahrscheinlich versucht sie, die SPÖ ein bisschen vor sich herzutreiben wegen diesem Vorschlag. Und sind wir uns ehrlich, das gab es ja auch in Großbritannien. Und das Schlimmste, was passiert ist, also da wurden in den letzten 2 Jahren zigtausende Leute entlassen aus den Haftanstalten.
Der Starmer, der britische Premierminister, ist heute zurückgetreten, ich sag's nur.
Ja, aber das hat, glaube ich, nichts mit den Entlassungen von
Aber ich sage, seine Entscheidungen waren vielleicht nicht.
Na, das stimmt.
Das beste Vorbild.
Jedoch hat man gesehen, es ist jetzt nicht Hölle auf Erden losgebrochen. Da werden halt Kleinkriminelle entlassen. Und ja, ich meine, ich finde, Kriminelle gehören ins Gefängnis. Andererseits muss man die Realitäten dann auch beachten, und zwar, dass uns das Personal fehlt, dass da an allen Ecken und Enden gespart wurde und dass das jetzt aus allen Nähten platzt. Also vorsichtig gesehen, wenn sie die Richtigen entlassen, dann ist das nicht ganz negativ, meine ich. Und die ÖVP eben wird zustimmen, sage ich.
Er hat jetzt gesagt, dass die ÖVP, was die ÖVP sagt, muss nicht immer stimmen. Du warst in einer Koalition mit der ÖVP. Teilst du diese Ansicht? Ist das jetzt ein vorgeschobener Koalitionsstreit oder streiten die wirklich? Weil natürlich der Hintergrund ist, das Justizministerium wird doch nicht mehr Geld kriegen für die Gefängnisse. Und,
Die Geschichte ist also zuerst einmal relativ einfach erklärt. Die Gefängnisse sind voll, das Budget ist gesunken, Planposten sind viel zu wenig da. Und dadurch, dass wir einfach immer mehr Häftlinge haben, auch durch die größere Anzahl der Bevölkerung, ist logischerweise das jetzige System überlastet. So, die Lösung ist halt jetzt der Frau Sporer, auch Gewalttäter, leichte Gewalttäter, muss man fairerweise dazu sagen, zu entlassen. Das halte ich nicht für gescheit. Mir wäre lieber, wir würden einfach Leute abschieben, weil 2% der Häftlinge in Österreichs Gefängnissen sind Ausländer. So. Also da wären Abschiebungen die gescheitste Variante, und das ist billiger, kostet uns nicht jeden Tag.
Man muss es halt auch können.
Ja, aber man muss es ja machen. Ich sage, es geht nicht. Ne? Aber mir ist lieber, die werden abgeschoben, ne? Leute, die verurteilt sind.
Mir auch.
Wenn über 50% der Leute im Häfen Ausländer sind, werden auch über ungefähr 50% freigelassen, und die könnte man durchaus lieber abschieben als freilassen und wieder auf die Österreicher loslassen. Aber die Grundgeschichte geht ja, das ist ja jetzt nur ein Geplänkel wegen der Entlassungen, weil die ÖVP wieder mal sich positionieren will in ihrer Umfragenangst, der neue Clubobmann Gödel zeigen will, was für ein großer Hardliner er ist, und die machen das ja viel schlechter als die ÖVP. Die ÖVP ist die knallharte Abschiebepartei, die machen das total super, versuchen sie jetzt seit mehreren Wochen. Aber im Grunde läuft im Hintergrund ein massiver Streit in der Koalition, speziell zwischen den Neos und SPÖ, was ich höre, um die Gesamtjustizreform, die ja für Mai schon versprochen wurde, mit dem Bundesstaatsanwalt etc. Sie einigen sich nicht, im Mai war es versprochen, jetzt sagt das Justizministerium, ja, bis Herbst werden wir vielleicht was zusammenkriegen, weil jetzt ist Urlaub. Sie gehen ja jetzt dann 55 Tage in Urlaub, ne? Das ist ja total super, weil der Österreicher hat ja das im Sommer auch 55 Tage frei, wie das Parlament und die Regierung. Und da kann man jetzt nichts machen, also so wie das Mediengesetz vom Herrn Babler, der ist jetzt auch auf Urlaub, da kann man beim ORF-Gesetz leider auch nichts machen, weil ein bisschen Brandschall im Pool in Dreiskirchen mehr wichtiger ist wie so andere Sachen. Aber da geht es wieder um einen Kleinkramstreit, weil die ÖVP auch beim Bundesstaatsanwalt, zumindest der Justizsprecher etc. sehr skeptisch ist, weil die sagen, dass ich da entmachtest du de facto endgültig die Politik und wir haben bei dieser linken Justiz dann gar nichts mehr zu melden. Also schwarz-weiß gesagt, aber vereinfacht gesagt, aber so ist der Grundgedanke dahin, den ich auch gar nicht so weit fern bin, weil auch die FPÖ ist dieser Meinung, dass der Bundesstaatsanwalt grundsätzlich gut klingt, aber wenn da der Falsche drin ist und da hast du als Politik überhaupt keine Eingriffsmöglichkeiten mehr, du hast als Parlament keine Eingriffsmöglichkeiten mehr und keine Korrekturmöglichkeiten, hast du ein Megaproblem. Also da gibt es wie immer ein riesengroßeres Problem, eine kleine plakative Geschichte ist vorhin, aber sie streiten und sie einigen sich auf.
Ja, also natürlich hat der Herr Leposchitz recht, insofern, dass es jetzt keine Reform ist, keine echte. Nur ganz ehrlich, das würde ich jetzt nicht überhaspeln, da geht es um die Justiz. Und natürlich eine echte Reform wäre besser, wenn mehr Haftplätze geschaffen werden, wenn die Fußfessel vielleicht überarbeitet wird, vor allem wenn Verfahren beschleunigt werden, weil das ist ja ein absoluter Wahnsinn in Österreich, dass da Leute teilweise, ich meine, der Krasser, Entschuldigung, wie lange liegt das schon zurück? Und die Gerichte sind noch immer damit beschäftigt. Das alles gehört beschleunigt. Aber auch viele andere Dinge. Nur jetzt ist es halt mal ein Pflaster, 500 Leute zu entlassen. Und ich habe mir da auch Statistiken angesehen, wie sich das auswirkt auf Kriminalität und Rückfallquoten. Und das ist sehr spannend. Schottland zum Beispiel hat 500 entlassen, genau wie wir. Da hatte es anscheinend keinen messbaren Effekt
auf die Kriminalität. Die haben aber andere Bevölkerungsstruktur wie wir, ne?
Ein bisschen eine andere, aber ändert sich jetzt auch. Aber ganz spannend ist in Illinois, in Amerika, die haben 20.000 Häftlinge vorzeitig entlassen. Also 20.000, das sind 10% von der gesamten Population in den Gefängnissen. Und das hatte zur Folge, dass die Kriminalität um 1% nur gestiegen ist.
Nur.
Und naja, ich meine, wenn du 10% entlässt, das ist schon relevant. Und was da auch spannend ist, die Rückfallquoten, die steigen nicht, wenn man Leute vorzeitig entlässt.
Also, natürlich
1% mehr Kriminalität
die USA
ist schlimm,
haben,
das sollte man vielleicht ein bisschen aussortieren,
da dazu,
aber die Rückfallquoten
da muss man für die Zuseher dazu sagen, dass die USA am meisten pro Kopf am meisten Leute einsperren in der ganzen Welt. Sogar China sperrt weniger Leute ein als die Amerikaner. In Amerikaner ist die Zahl pro 100.000 Einwohner im Häfen am Film. Am höchsten.
Schnell fahren ja. Und sonst
aber das ist etwas, weil man vielleicht schafft man den Bogen da wieder zu Österreich. Ich bin ja grundsätzlich, ich finde ja auch, dass man nicht alles einsperren muss. Also zum Beispiel, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, allein in Wien pro Jahr Parkstrafen, Verwaltungsstrafen, 1000 Leute eingesperrt werden.
Absurd, ja.
Das bringt null. Ja. Also das ist keine Besserung, Leute. Ich war selber jetzt bei der Lebensgefährtin, die hat Inga Strafe, Zebrastreifen vergessen. Und dann haben sie geschrieben, sie muss 6 Stunden, das ist ja lächerlich. Nein, vergessen zu sagen, sie muss 6 Stunden oder sofort überweisen, das ist ja lächerlich. Leute, die dann kein Geld haben und dann, warum, das kostet ja nur Geld. Ein Häftling kostet ja am Tag Unsummen an Geld.
Wobei, kleine Anekdote, ich kann mich erinnern zu Newszeiten, eine Kollegin hat extrem viele Parkstrafen gesammelt und hat mir dann erzählt, ich habe Verständnis dafür gehabt. Ich habe auch Parkstrafen gesammelt. Sie ist damals hingegangen zur Polizei und hat gesagt, kann ich die so und so viele Tage absitzen, statt zu zahlen? Und die, na, vorher pfänden wir sie.
Nice try.
Aber das ist ja, na, aber auf jeden Fall, die Leute, das kann man auch anders lösen, gerade da bei Jungen. Ich finde ja, das sollte man
eher Sozialarbeit vielleicht.
Sozialarbeit oder
Community. Wenn du eine Kleinigkeit stiehlst, musst du jemanden.
Ja, aber du kannst ja die Leute auch anders. Du kannst also in irgendwelchen orangen Uniformen stecken und die müssen dann in der Öffentlichkeit
Müll sammeln
etc. Das ist, glaube ich, viel abschreckender für einen 18-jährigen Araber, als wenn er 3-4 Tage im Häfen ist. Also glaube ich persönlich. Und kostet nichts und bringt der Allgemeinheit was.
Gut, kehren wir ganz kurz zu der Sache zurück, bevor wir dann in eine Werbepause gehen und dann über die geheimen Kickl-Kurz-Treffen reden. Es ist ja nicht nur ÖVP und SPÖ uneinig bei dem Thema, es ist SPÖ uneinig, weil der Hans-Peter Doskozil hat der Frau Sporer auch schon ausrichten lassen, dass er dagegen ist, die Häftlinge zu entlassen.
Ja, auch das habe ich gehört und da sieht man, die Streitigkeiten innerhalb der SPÖ werden noch immer leider Gottes rausgetragen. Und das ist halt schade, natürlich sehr schön für die Medien und sehr schön, um ein bisschen Drama zu haben, aber natürlich leider Gottes sieht man, dass die SPÖ da nicht geschlossen ist und dass man gewisse Dinge auch
nicht... Das sieht man nicht nur in der Frage.
Ja, leider Gottes nicht in der Frage und man sieht, dass gewisse Dinge, wie auch viele andere, eben nicht so in der breiten Masse der Partei besprochen werden, bevor sie beschlossen werden. Aber andererseits muss man halt auch verstehen, dass die Minister jetzt nicht alles zu einer Volksbefragung hochstilisieren können und darum habe ich auch dafür Verständnis.
Ist aber apropos, wo ist eigentlich die Wehrpflicht-Volksbefragung?
Über die reden. Ich glaube, ich nicht mehr. Also das,
die war ja Versprechung jetzt vom Kanzler.
Da müssen wir die ÖVP
fragen. Da muss man die ÖVP fragen. Ja, da kann die SPÖ nichts dafür. Auch wenn die SPÖ sich wirklich Mühe gibt, nicht vor den Umfragen vor der ÖVP zu landen. Also die gibt sich noch mehr Mühe.
Aber genau darüber reden wir dann gleich nach der Werbepause, weil beide Parteien erleben derzeit mit beiden Parteien, das ist in dem Fall ÖVP und SPÖ, ein Debakel, zumindest in den Umfragen. Und wieso da im Hintergrund ein, ich sag's dazu, wiederholtes Treffen zwischen Kurz und Kickl für Aufregung sorgt, darüber reden wir gleich nach der Werbepause. Bleiben Sie dran.
Dani und Dani, der Podcast der Chefredakteurinnen. Der wöchentliche Blick hinter die Kulissen von UE24
und Madonna.
Feminin,
frech
und frisch. Isabel Daniel, das Interview mit der Politik-Chefredakteurin.
Willkommen zurück zum Montagsduell zwischen Nico Kern und Heimo Leposchitz und ein Treffen, ich sage es jetzt noch einmal, wie ich es vor der Werbepause gesagt habe, das zum wiederholten Mal stattgefunden hat in den letzten 2 Jahren, nämlich zwischen Herbert Kickl, dem formalen FPÖ-Chef, und Sebastian Kurz, dem ehemaligen ÖVP-Kanzler, der nach dem Erscheinen des Ibiza-Videos darauf gedrängt hatte, dass eben jener Kickl aus der Regierung entlassen wird, hat sich schon mehrmals mit Herbert Kickl getroffen, hat damals schon mehrmals gesagt, dass es ihm leid täte und jetzt hat Anfang Juni ein ganz geheimes Treffen stattgefunden. Vorsicht, Ironie, es hat nämlich im Wiener Parlament stattgefunden. Das wäre so ähnlich, als würde man für jene, die sich in Wien auskennen, im Schwarzen Kamel ein Geheimtreffen ansetzen und sagen, wir treffen uns dort, dann kriegt das niemand mit. Also wenn du ins Parlament in Wien gehst, weißt du genauso, wie wenn du ins Kanzleramt in Wien gehst, da kann dich jemand sehen.
Wobei es war gegenüber im Büro der Reichsratsstraße.
Ja, aber das ist die Parlamentsgebäude.
Ja, ich weiß, ich sag's
dir. Das siehst du ja.
Ja, ich weiß.
Du siehst, wenn Leute da reingehen.
Es ist ja auch Geheimtreffen, es ist immer super, nur weil man es nicht vorher ankündigt als Pressekonferenz. Es ist ja auch kein Geheimtreffen.
Nein, aber da, aus meiner Sicht, liegt der Verdacht nahe, dass beide Seiten durchaus wollten, dass das an die Öffentlichkeit drängt.
Kann sein, das weiß ich nicht, aber es ist ja schon, wie du richtig gesagt hast, ist das Mehrfachtreffen, dass Sebastian Kurz sieht ein, dass damals das Beenden der Regierung ein schwerer Fehler war. Das ist, also er sieht es als schweren
das
Fehler.
Das hat er ja sogar öffentlich
schon. Sagt er auch. Die haben ihren Kickl, Kurz haben ihren Kriegszustand, den sie gehabt haben, auch mit persönlichen Verletzungen etc. einfach professionell bereinigt und reden ab und zu miteinander, weil der Kurz ja natürlich auch für den Kickl keine uninteressante Person ist. Die Frage ist natürlich, was Kurz macht, interessiert natürlich auch die Freiheitlichen, weil er nochmals hat, man hat ja gesehen, es hat ja auch, ich sage mal, Fütter für nicht verraten, aber Kommunikation geben.
Bei der Jänner 2025.
Ja, bevor Stocker Obmann war, genau. Hat ja Kurz einmal einen halben Tag gedacht, er ist Obmann. Genau. Von dem man, da hat es natürlich auch eine Kommunikation gegeben, wie würdet ihr tun, wie schauen die Mehrheiten aus, wie würdet ihr reagieren, das ist einfach ein normales Miteinander reden, etc., wie würde man verhandeln, wer würde für die ÖVP verhandeln, würde es der Kurz machen, würde es die Elisabeth Köstinger machen, zum Beispiel als Vize. Ich würde nicht lachen bei der Geschichte. Oder so,
ich lache nicht, sondern ich sage, das ist ein Insider-Joke, weil das ein Kollege gesagt hat, am Ende wird er die Köstinger vorschieben.
So weit ist es gar nicht, der Gedanke. Sagen wir mal so, bei wirklich großer Wertschätzung für die Elli Köstinger, die mag ich wirklich persönlich gern.
Und wie ist auch das? Eine Kärntner Landsfrau von dir.
Ich mag sie, das kann man auch dazu stehen, man muss ja nicht politisch einer Meinung sein.
Aber ihr seid politisch eh einer Meinung.
Dann kann sie FPÖ wählen. So.
Aber in der, oder für euch antreten, das wäre mal interessant.
Aber in der Grund, glaubt ihr, wird gut genug eigene Leute, das mit Quereinsteigern und
Parteien. Ach, so begeistert ist er dann doch
ja,
nicht.
Das sieht man so für einmal. Ja,
ja. Ich kenne die Linie vom Herbert Kickl zu diesen Leuten. Ich entscheide das ja nicht. Also, ich weiß, wie der Herbert Kickl zu sowas denkt. Und da brauche ich nicht. Ich entscheide das ja nicht. Und der das entscheidet, die Linie kenne ich.
Ich verstehe, weil das zeigt natürlich, wenn jemand
von
solche
Wolken. Aber von der Grundgeschichte her ist natürlich, also für einen Kickl ist es doppelt super, weil die ÖVP wird nervös. Er hätte bei einer Liste Kurz eine weitere Option, mit der er viel leichter regieren könnte und viel leichter die Ziele und Versprechungen umsetzen könnte. Und für den Kurz, ich glaube ja nicht, dass ich glaube, die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, weil ich glaube, die Verletztheit und denen sage ich es noch und ich kann es besser, ist noch da und diese Eitelkeit, Politiker haben das noch und der will es allen sagen und finanziell ist er mittlerweile so unabhängig, sich das finanzieren zu können auch selber, weil das ist ja Spendenverbot, er hat genug Knete, um sich das selber zu machen mittlerweile und das darf man. Plus die Geschichte ist, der Kurz hat immer gereizt, ein großer internationaler Post. Jetzt sage ich mal, jetzt werfe ich in den Raum zum Beispiel.
Ja, aber dazu kommen wir noch, weil das habe ich eh auch im Insider geschrieben. Wir kommen dann gleich dazu. Ja. Bleiben wir noch, wir haben noch ein bisschen Zeit, bleiben wir strukturiert, ohne dass wir alles. Grundsätzlich, es war ja eigentlich am 7. April der 70. Geburtstag der FPÖ. Ich hatte damals eine FPÖ-Runde mit Herbert Kickl hier auf OE24TV. Und der Herbert Kickl hat eigentlich relativ offen gesagt, weil wir natürlich auch die Spaltungen innerhalb der FPÖ angesprochen haben, naja, vielleicht spaltet sich ja diesmal die ÖVP. Also ich würde ja nicht ganz ausschließen, dass das Ziel von Herbert Kickl...
Das wissen wir jetzt, warum er anscheinend Kurz dann so öffentlichkeitswirksam eingeladen
hat. ...durchaus ähnlich ist wie Teile von dem Team Kurz, kann man dazu sagen, die auch der Meinung sind, das hat eh keinen Sinn mehr mit der ÖVP, weil die Landeshauptleute würden das eh nicht einheitlich wollen. Was würde denn das bedeuten, wenn jetzt plötzlich eine Liste Kurz hat, mit oder ohne Kurz oder mit Elli Köstinger oder was auch immer antreten würde?
Ja, also natürlich, ich meine, wenn der Herr Kickl das so offen gesagt hat, ich habe die Sendung nicht gesehen, dann ist halt ganz klar,
er
will den, ja, leider hätte ich nachsehen sollen, da will er eindeutig den Streit in die ÖVP reinbringen, was die ÖVP jetzt momentan bei der SPÖ macht. Also das ist ein netter Kreis der Intrigen, aber also eine Liste Kurz, warum nicht? Also die wird der ÖVP viele Stimmen kosten, der FPÖ sicher auch einige, wobei ich meine, Sie kennen die FPÖ-Wähler besser, machen da auch Umfragen, dass die jetzt noch immer ein bisschen angefressen auf den Herrn Kurz sind, wegen der Corona-Politik, da redet man mit jemandem und das Erste, was man zu Kurz hört, ist ja genau eben Zwangsimpfung, alle wegsperrt, das heißt, die sind sicher nicht so happy, aber die ÖVP, der wird das sehr schaden. Meine SPÖ-Freunde, mit denen ich rede, da hat niemand auch nur irgendeinen Bedenken, dass Kurz antreten könnte. Also keine Angst davor. Das heißt nur
ja, die haben eben Babler genug.
Ja, eben, also da haben wir genug Probleme.
Also
Kurz wäre kein Problem für die
SPÖ. Ich glaube
SPÖ.
Auch, dass der Kurz der Babler SPÖ keine Stimmen mehr wegnehmen
ganz sicher
kann.
Nicht. Das ist ja schwierig. Bloß es gibt die ganzen Chats von Kurz, die kann man wieder rausholen, wenn ein Herr Kurz kommt. Also ich glaube, ganz ehrlich, für den ist das ein bisschen gelaufen. Auch wenn er jetzt meint, dass es genug Gras drüber gewachsen, ich sehe das einfach nicht.
Gut, aber er hätte wahrscheinlich schon ein Potenzial irgendwo zwischen 12% und 15%. Also es glaubt jetzt niemand, dass er auf 31% oder 37% ja, mit einem geschickten Wahlkampf in einer Situation, wo er...
Das ist ähnlich wie Jörg Haider damals beim BZÖ, der 12% gemacht
hat
mit einer nicht existenten Partei und ohne Knete im Wahre, ne? Wahrheit.
Ne? Das meine ich, also wenn du einen eloquenten Frontmann hast, den Jörg Haider hatte ich auch vor Augen, und da gab es auch
Genehmigungs- Ja, wenn Herr Haider wollte keine Bundesländer aufhetzen, was man schwarz und weiß hat, und es gab keine Corona-Zeit, wo er sich ziemlich verscherzt hat, ein Herr Kurz.
Der Jörg Haider hatte mehrere Probleme.
Ja, aber ich glaube, dass das schwerer wirkt momentan. Ja.
Also ich sehe da wenig Potenzial. Wo du sicher recht hast, also das höre ich ja immer wieder, wenn man sich mit ÖVPlern trifft und dann bei den eigenen redet, sowas mit denen hast du geredet, mit dem hast du geredet in Corona, ein Wahnsinn. So, das ist quer durch. Und das
aber du stimmst mit dir überein, dass er 12 bis 15
Ja, also ich glaube auch so 10, 12, irgendwas
sein.
In den...
Aber das heißt...
sagen mir die Meinungsforscher, weil es ist ja auch mehrfach abgelehnt. getestet worden schon.
Ja gut, aber das heißt ja nichts. Ja, weil der schon jetzt zu, nein.
Linientechnisch.
Nein, der, als man das, als man die Jörg Haider mit dem PCR abgetestet hat, der hatte überhaupt keine Chance. Und ich habe damals
die Umfragen, damals vor der Gründung waren, das war der Hauptgrund, weil die Umfragen vor der Gründung so super waren und nachher auf einmal weg. Also man muss immer sehr vorsichtig sein.
Ja, und vor der Nationalratswahl 2008 waren die Umfragen für ihn schlecht. Da haben wenige dran geglaubt, dass er das schaffen kann.
War nur ein super Wahlkampf dann.
Das meine ich, weil er eine One-Man-Show abziehen konnte, das traue ich dem Kurz schon noch zu.
Ja, ich auch.
Dazu.
Deswegen sage ich, also diese 10-12% würde ich machen.
Also gegen Babler vielleicht, gegen andere Kandidaten wie Doskozil oder so, wird es schwieriger.
Ist immer noch der Glaube, dass der Doskozil antreten kann.
Ah, es schaut weniger und weniger danach aus, aber
mit der Stimme und so, glaube ich, das wird immer schwieriger.
Vielleicht wird's besser.
Also grundsätzlich will ich aber auf einen anderen Punkt hinaus, das klingt schon nach Verzweiflung in der SPÖ, aber egal. Nämlich dann könnte, und das ist, glaube ich, das Kalkül und das Ziel vom Herbert Kickl, dann könnte eine Liste Kurz den Mehrheitsbeschaffer geben, für in dem Fall blau-türkis oder keine Farbe, in welcher Farbe sie sich dann einfärbeln, vielleicht violett oder sonstiges, keine Ahnung, weil eigentlich in den Inhalten ist die Überschneidung immens, oder?
Man kommt darauf an, wer diese Liste wieder macht. Also von dem Ganzen zwischen Inhalte und Umsetzen ist A ein Riesengrund. B ist er natürlich in ganz anderen, ich sage einmal, Machtstrukturen eingebaut und in großen Strukturen eingebaut. Da kurz die Frage ist, wie viel er selber davon dann selber entscheiden kann und was sein Ziel ist.
Aber welche Machtstrukturen?
Ja, trotzdem, er hat ja auch viele von geschäftlich und Verbindungen überall. Also das ist ja natürlich, glaube ich, auch etwas, wo er überlegen wird, anzutreten, weil ja, natürlich mit wem er Geschäfte und Business gemacht hat, ist ja jetzt relativ unbekannt. Nachher ist dann alles transparent und durchleuchtet bei ein paar Sachen. So, und die Grundgeschichte, aber ich glaube, das Ziel von Kickl sind sehr klaren Verhältnisse, Wunschziel, absolute, aber es ist ein Wunschziel.
Ja, ne? Genau.
Naja, aber
wo
der Kickl kommt, haben sie gesagt, die 20% werden es nie überschreiten. Dann haben sie gesagt, die 30% sind genug Experten. Aber das ist
wurscht. Die 30% bin ich bei dir, aber die 20% hat niemand.
Ich glaube, die Kickl-Geschichte wird sein im Wahlkampf klare Verhältnisse. Die FPÖ gegen die Einheitspartei. So, wir gegen alle anderen, weil die anderen kannst du austauschen in der Grundgeschichte. Wenn der Kurz als Player dazukommt, wirst du es eh nicht verhindern können, aber dann hast du natürlich eine weitere Option. Die Frage ist nur, was ist das Ziel von Kurz? Und jetzt komme ich
drauf.
Vizekanzler wird er sicher nicht machen, da tippe ich zu 100% auf was anderes. Aber was den Kurz immer gereizt hat, war zum Beispiel der Kommissionspräsident.
Genau.
So, und da hast natürlich, wenn du einen FPÖler zum Kanzler machst und das Ganze funktionierst, hast du eine hohe Chance, dass du natürlich von den zwei rechten Fraktionen im EU-Parlament mit den Konservativen eine Mehrheit hast. Ne? Und das ist durch eine strategische Logik, ein österreichischer Kommissionspräsident, der Mitte-Rechts verbindet. Das ist natürlich eine Position, das was anderes ist, ist der Vizekanzler der Republik, bei allem Respekt für den Vizekanzler. Aber das ist etwas, wo du eine internationale Perspektive hast und die ihn sicher mehr reizt, weil Vize unter Herbert Kickl kann man nicht vorstellen.
Aber das hätte er im Jänner 2025 durchaus angedacht, weil da gibt es das andere Kalkül. Ich glaube es jetzt auch nicht mehr, sage ich dazu. Aber damals im Jänner 2025 war offenbar das Kalkül, wenn Sebastian Kurz in einer Regierung mit einem Kanzler Kickl der Außenminister würde, dann könnte er international überstrahlen und könnte, ich glaube, es ist ein Fehlgedanke, aber ist ja wurscht, und könnte den Herbert Kickl an die Wand spielen.
Ja, ich meine, man hat ja auch gesehen, warum Herbert Kickl dann abgesägt wurde, weil er Innenministerium ist. Also für den Herrn Kurz ist der Kickl immer auf der falschen Position, meiner Meinung nach. Und ganz ehrlich, die FPÖ ist ja bekannt dafür, dass sie als erste Partei auch andere, wie zum Beispiel Dritte, zum Kanzler macht. Nur mit dem Wahlergebnis, was der Kickl jetzt dann einfahren wird, leider Gottes, sehe ich halt auch nicht, also, dass er den Kanzler dann abgeben wird. Also das wird nicht passieren. Also ja, das ist die einzige Option, dass der Herr Kurz dann eben mit der eigenen Liste antritt und dann Kickl wirklich zum Kanzler macht. Aber Kurz wird dann nicht mehr Kanzler, sondern es wird einfach nur ein Spiel sein, um eben einen internationalen Posten zu
Wobei man natürlich auch sagen kann, bei der ÖVP würde ich es, ich halte es auch für unrealistisch, aber ich würde es nicht ganz abschreiben, weil falls bei den kommenden Landtagswahlen...
Das
einer der ersten.
Kurz zurückholen dass, wollen,
wenn, wenn ein Landeshauptmann wirklich fliegt, dass dann die anderen die Panik, den Panikmodus kriegen und sagen, bitte. Ja. Weil das eigentlich
das ist nicht auch
weil der ÖVP ist ja der Bundesobmann verglichen mit einem Landeshauptmann völlig egal. Ja. Nein, also die, wenn die die Wahl haben zwischen Landeshauptmann ÖVP, ja. oder Bundeskanzler, nehmen die sofort den Landeshauptmann, weil das ihre Machtbasen sind, überall. Also da kann natürlich eine gewisse Panikmodusentscheidung mit. Und wenn, wo ist der Politiker, wann ist der Politiker am flexibelsten, wenn es ums eigene Mandat und Gerstl geht? So.
Aber die große Quizfrage ist, dass sich alle Parteien offenbar irgendwie Gedanken um den Tag danach machen.
Nach der Wahl oder nach kurz?
Nein, um den, eigentlich nach der Wahl oder überhaupt schon nach den Landtagswahlen und vor den Nationalratswahlen. Und man den Eindruck hat, nur die SPÖ schaut Woche für Woche fassungslos auf nicht nur unsere Umfragen, sondern sie haben ja eigene Umfragen, die das Lagebild bestätigen und machen original nichts.
Naja, ich doch, weiß falsch. Nicht, also viel falsch.
Das gemein.
Ist wieder mal ziemlich gemein, aber jetzt gar nicht mehr so falsch. Ich meine, wo stehen die jetzt bei 18%? Das sagen, geben nein, jetzt viele Umfragen her.
Und wenn du, wir haben letzte Woche eine Umfrage gehabt, der Lasersfeld-Gesellschaft, wo der amtierende SPÖ-Chef und ja, Vizekanzler 8%. In der fiktiven Kanzlerfrage es sogar schon geschafft hat, hinter Beate Meindl-Reisinger und Leonore Gewessler. Das sind beides Parteiobfrauen von Kleinstparteien. Und wenn du das als Sozialdemokrat schaffst, also gegen die Pamela Rendi-Wagner habt ihr alle geschossen, da lag sie, glaube ich, in der
28,
24. Kanzlerdirektfrage zwischen, danke, zwischen 24
und 28. Das sind halt jetzt auch nur Umfragen und das Ergebnis,
das
reale,
auch.
Ja, natürlich.
Das war ein das Argument war, damals.
Aber das reale Ergebnis war halt auch 23-21%. Babler hat das eben,
21.
Natürlich, das meine ich ja damit. Und das ist ziemlich ähnlich katastrophal gelaufen und man hat jetzt nicht viel verbessert. Aber ja, in der SPÖ rumort's und egal mit wem ich rede, aber das ist jetzt kein neues Phänomen. Das heißt, das war auch jetzt vor einem Jahr schon so. Genau. Aber da waren die Umfragen noch besser und vor einem Jahr haben die Leute genau dasselbe gesagt, genau dieselben Kritikpunkte, egal in welcher Sektion man war, mit wem man gesprochen hat. Und das sind jetzt dieselben Kritikpunkte. Und man sieht, es hat sich null geändert seit diesem Jahr. Und ich weiß nicht, was sich jetzt dann ändern wird. Also ich hätte jetzt nichts mitbekommen, dass sie groß
Änderungen ich glaube nämlich auch nicht, dass sie große Änderungen planen, weil im Unterschied zu den Türkisen, die gerne mit dem Kickl koalieren würden, wissen wir, die SPÖ kann nicht mit Kickl koalieren und außerdem hat der eine oder andere vielleicht rote Landeshauptmann, Bürgermeister, name it, das Interesse, dass die Sozialdemokraten gar nicht mehr in der Regierung sind und diese Sparpakete nicht mittragen müssen.
Das stimmt auch, aber wobei man sagen muss, mit Kickl und der FPÖ nicht regieren, das ist ein primär Wiener Problem und städtisches Problem. So viele
in der SPÖ also noch viel zu sagen?
Ja, ich weiß, aber ich könnte viele Länder sagen,
wo aber der Herr Lehr
Auch in Wien gibt es einige entscheidende Leute, die sagen, es wäre gescheiter, mit dem Blauen mal zu machen.
Aber nicht das Junior.
Aber das ist
nicht
in Wien.
Das Juniorpartner. Dazu sind die viel zu stolz.
Schauen wir mal, die sind auch viel zu pleite und viel
in
zu.
In Wien habe ich gemeint.
Weil es ja mittlerweile auch in Wien natürlich bei den Umfragen erstmals so sind, dass bei einer Nationalratswahl die FPÖ in Wien Erste wäre, dann müssen auch in Wien die Alarmglocken gehen. Ne? Und die FPÖ in Wien natürlich immer näher
rücken. Aber rückt, das ist ja das, was ich meine, Heimat.
Die werden auch immer nervöser. Ne?
Aber ich bin ja bei dir. Da könnte die Grundhypothese sein, wenn dann der Herbert Kickl Kanzler ist und der Sebastian Kurz.
Dann kann man wieder wie 2000
schießen. Ganz genau, Opposition von Wien
aus gegen die Bundespolitik.
Perfekt,
besser rennt es nicht. Da bringe ich das Gegenteil. Ich habe ja 2000 auch erlebt, wie Kammer, Gewerkschaft und SPÖ mit der sogenannten Zivilgesellschaft uns die Pensionsreform zerschossen haben, medial und alles.
Gemeinsam mit Jörg Haider.
Ja. Ich sage aber, wie dann die Umfragen runterkrasselt. Ja. Ich war damals ja Pressesprecher. Also ich
habe Interviews mit dem Haider gemacht, wo er hingeschossen hat.
Wir sind gemeinsam nächtelang im Parlamentsclub vor dieser beim alten Sitzungssaal, vor dieser Stiege und gesessen. Vor den Krisensitzungen. Bis 6 in der Früh auf dieser Stiege gesessen. Das kann mich, also das haben sich auch viele Blaue gemerkt. Ne? Und viele Blaue, die damals also auf Mitarbeiterebene oder sonst was sind, jetzt in Führungsfunktionen in den Ländern. Ländern. So, das ist schon eingeprägt. Und das Gegenbeispiel ist Türkis Blau beim letzten Mal. Das hat relativ gut funktioniert. Dafür die Blauen haben im Wollen sogar dazu gewonnen. So, man hat gezeigt, es kann auch funktionieren. Also, und in den Ländern zeigt man auch, es funktioniert, ohne dass du verlierst. Du gewinnst eher dazu, was es früher nie möglich gewesen wäre. Normal ist immer in Regierungen verloren. Jetzt gewinnen sie dazu sogar als zweiter Heimbuchner aus Watzig Chancen, den Landeshauptmann zu übernehmen, obwohl du in der Regierung bist. Also das hat sich schon etwas geändert. Hat sich viel verschoben. Ja, und beim Herrn Babler möchte ich nur ein Zitat sagen.
Oh yeah.
Er hat gesagt, bei diesen Umfragen muss ein Bundesparteiobmann wissen, was zu tun ist. Er hat Bundesparteiobfrau gesagt und das war Randy Wagner bei 26%. So, ja. Was ist dann bei ihm mit 17, 18? Und man muss auch dazu sagen, ich glaube diese 18% auch derzeit nicht.
Du glaubst, sie liegen noch niedriger?
Sie liegen noch niedriger, weil ich kann es begründen. Ich versuche es gerade zu begründen. Ich habe jetzt zwei Umfragen gemacht in Bundesländern, nur zwei Bundesländer, wo die SPÖ nicht besonders stark ist, muss man auch dazu sagen. Ja. Aber eigentlich auf der Stammwählerschaft zurückgefallen ist, also die eigentlich, wo du gedacht hast, und wir fragen immer ab, gehen sie sicher zur Wahl? Und denkst aber immer, das ist jetzt, die sind schon so wenig Leute, da kann nichts mehr runtergehen. Und gehen sie sicher zur Wahl? Normal ist so 60% ist ein halbwegs okay Wert. Ne? Die sind bei 10-15%. Die sind gleich schlecht wie die Neos mittlerweile bei den Wählern. Und das ist natürlich, wenn du schon ganz unten bist, ein Katastrophenwert. Und das war in zwei Bundesländern jetzt gleich. Ich glaube, das wird im Bundestrend nicht viel anders sein. Und da sollten alle Alarmglocken läuten, weil ich habe selber erlebt, in Wien bei der vorletzten Landtagswahl vor dieser wirklichen Katastrophe haben wir Umfragen gehabt, wo alle gesagt haben, zweistellig, das kriegt schon zusammen so. Und dann haben wir gesagt, okay, drei Kreuz nach der ganzen Geschichte und am Wahlabend waren es dann sieben, weil die eigenen nicht was anderes gewählt haben, sondern zu Hause geblieben sind. Ne?
Ja.
Und wenn die Leute nicht gehen, das ist die große Gefahr von SPÖ.
Natürlich, du musst
SPÖ
immer mobilisieren, die Stammwählerschaft, ist ganz klar. Sonst gewinnst du keine Wahl.
Die Pensionisten waren der Stamm und die sind immer gegangen zur Wahl. Die gehen überproportional. Wenn die diesmal wegen den Pensionskürzungen, Teuerung etc. nicht gehen, die brauchen nicht FPÖ wollen. Wenn die nur daheim bleiben, kann das ein Waterloo für Rot und Schwarz werden, von dem noch keiner was denkt.
Natürlich, aber ich glaube trotzdem nicht, dass die SPÖ sich jetzt so sehr auf Wahlkampf und Wahlkämpfen konzentrieren sollte in der derzeitigen Lage.
Bei 9%
sondern die sollten
in Tirol
zum Beispiel natürlich, das ist katastrophal, aber man muss sich jetzt mal darauf konzentrieren, etwas mehr fürs Land weiterzubringen und dort ein bisschen ruhiger zu arbeiten. Und das machen die halt momentan nicht so gut, aber sie hätten jegliche Chance, das zu machen. Die sitzen an den Schalthebeln und die SPÖ hat wirklich gutes Personal in den Führungspositionen momentan, aber sie machen nichts darauf. Mhm. Also das verstehe ich nicht und da muss sich unbedingt was ändern. Also die Umfragen und so, die kann man jetzt ignorieren. Babler, ob der jetzt sofort zurücktreten sollte, ob das wirklich viel ändern würde jetzt, weiß ich nicht. Aber eben, wenn man gescheite Reformen jetzt mal durchsetzen würde, die man eigentlich versprochen hätte, die Österreich braucht, dann könnte es wieder bergauf gehen. Bei der ÖVP sehe ich aber eigentlich null Weg, wie es da irgendwie
bergauf
gehen
soll. Aber da darf ich anschließen. Ich glaube,
da ist die SPÖ besser dran.
Da hast recht, das ist das große Thema, glaube ich, bei ÖVP und SPÖ ist, wen nimmst du statt einen Stopp?
Ja,
das ist ja ein Personalproblem. Genau. Also bei der FPÖ, würde mir sofort vier, fünf Leute einfallen, die du als Bundesparteiobmann locker machen kannst. So bei der SPÖ oder bei der ÖVP fällt mir das nicht. Das ist ein Personalproblem mittlerweile.
Es gäbe schon Leute das Problem der Sozialdemokratie, dass sie sich auf keinen einigen können, weil die Lager.
Aber mir würde da jetzt nicht wirklich wer einfallen.
Mir fällt es
ja. Ja, aber von jemanden, der es noch nicht war, also irgendwas Neues. Ne?
Das werden wir alles noch beobachten. Schauen wir mal, im Moment wirkt es so, als würde die SPÖ einfach gar nichts machen wollen und der Sebastian Kurz seine eigenen Pläne verfolgen.
Und die ÖVP ist auf Urlaub.
Und die FPÖ sitzt quasi, oder Herbert Kickl sitzt im Moment am Fluss und den Spruch tue ich nicht weiter. Erklären.
Baut aber einen guten Staudamm jeden Tag mehr. Ne? Der
Nein, immer mehr und zieht seine
Gegner. Ja, ich weiß, ich kenne das. Ja. Aber ich kenne da viele Leute im Quellgebiet.
Danke, Nico Kern. Danke, Heimo Lepuschitz. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Und wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause. Und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.